Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Amerika ist im Schock nach dem Terrorangriff in der Silvesternacht. 15 Todesopfer, Dutzende Verletzte. Sham Sutadin Jabbar, ein 42-Jähriger, in Texas geborener Ex-Soldat, raste mit seinem Pickup-Truck in die Bourbon Street, eine weltberühmte Straße, und richtete ein Gemetzel an. Der Killer ist ein Anhänger des IS. Ist das jetzt das große Comeback des internationalen Terrors oder war das ein Einzeltäter? Das ist die Frage der Stunde. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt Nicolas Stockhammer bei uns im Studio. Er ist Terrorexperte, er hat mehrere Bücher geschrieben. Er wird für uns analysieren, was das jetzt bedeutet. Gleich die erste Frage, Herr Stockhammer. War das jetzt ein Einzeltäter oder schaut so aus, als hätte er im Auftrag des Islamischen Staates gehandelt?
Wovon man jetzt ausgehen kann, ist, dass diese Tat zumindest inspiriert war. Es gibt einige Hinweise darauf, dass sich dieser mutmaßliche Attentäter im Netz radikalisiert haben dürfte. Er hatte eine IS-Fahne bei sich bei der Verübung dieses Terrorakts. Und auch andere Indizien, die jetzt gerade ermittelt werden, dürften hier diese These noch weiter unterstützen.
Er hat zuvor 10 Jahre in der US-Armee gedient, war unter anderem auch in Afghanistan ein Ex-Soldat, der dann später sich als Makler versucht hat, aber überhaupt keinen Erfolg gehabt hat. Auch als IT-Experte ist er gescheitert. Also eine gescheiterte Existenz, die jetzt plötzlich zum Killer geworden ist.
Also das ist sicherlich möglich. Er war auch während seiner Zeit in der Armee als Feldwebel, als IT-Experte tätig. Also was man bis jetzt weiß, dürfte er nicht bei Kampfeinsätzen in Afghanistan am Schlachtfeld gewesen sein. Eine Radikalisierung hat meistens einen Anstoßpunkt, einen Auslöser. Nach dem, was man bis jetzt weiß, sieht es sehr danach aus, dass es persönliche Lebenskrisen sein dürften, die diese Radikalisierung beflügelt haben könnten. Also er hat 2 gescheiterte Ehen hinter sich, er hat offenbar auch Beziehungsprobleme mit anderen Menschen gehabt und eine finanzielle Notlage dürfte das Übrige dazu getan haben, was hier quasi als Verstärker dieser Hinwendung zur islamistischen Ideologie angesehen werden kann.
Gut, der Attentäter von New Orleans ist danach eben erschossen worden. Zuvor hat er noch ein Feuergefecht mit der US-Polizei gehabt. Aber kann das sein, dass das ein erweiterter Suicide by Cops gewesen ist?
Das ist durchaus denkbar. Aber man muss auch hier klar sagen, der Modus operandi deutet darauf hin, dass die Ambition schon da war, möglichst viele Menschen zu töten, also nicht nur mit diesem Fahrzeug in die Menschenmenge zu rasen, sondern auch eben mit Schusswaffen und mit einem improvisierten Sprengstoff hier eine Detonation auszulösen, um möglichst viele zu treffen. Selbstmord könnte hier auch inkludiert gewesen sein, das ist auch derzeit der Ermittlungsstand, aber in der Gesamtschau schaut es danach aus, dass hier eine sogenannte nicht improvisierte Tat vorherrschend war und der Attentäter auch eben eine passende Gelegenheit gesucht haben dürfte, vielleicht sogar den Tatort ausgespäht haben dürfte.
Er soll angeblich in jungen Jahren bereits zum Islam konvertiert sein. Mhm. Was wissen Sie da?
Ja, also es gibt eben einen Hinweis darauf, diese Aussage stammt offenbar von einem Verwandten von ihm, dass er sich in frühen Jahren bereits zum Islam hingewendet hat, dass er konvertiert ist, aber über viele Jahre und offensichtlich auch während seiner Armeezeit, weil sonst hätte er hier das Interesse erweckt von den Behörden, dürfte er sich unauffällig verhalten haben, und man geht eben davon aus, dass er noch nicht so lange sich so radikalisiert hat in diesen Islamismus hinein, um dann als dschihadistischer Attentäter zuzuschlagen.
Ja, Sie haben das vorhin eben erwähnt, er war mehr oder weniger pleite. Ja, mhm. Er wohnte zuletzt in einem Wohnwagen, ziemlich heruntergekommen. Ja. Er konnte sich um seine beiden Töchter, 15 und 20 Jahre, nicht mehr kümmern. Zu seiner Frau hat er gesagt, beziehungsweise hat er geschrieben, ich kann mir die Raten für das Haus nicht mehr leisten. Ist das irgendwie so ein typisches Bild dieser Männer, die dann zum Terroristen werden?
Wie gesagt, es sind oft diese auslösenden Faktoren, die dann eine grundsätzliche Absicht bestärken, die schon vorher da gewesen sein kann. In der Forschung spricht man immer von dieser, von diesem Quest for Significance, von dieser Suche nach Bedeutung. Meistens sind das, wie Sie eingangs gesagt haben, Persönlichkeiten, die wir als gescheitert betrachten, die ihre Lebensziele vielleicht nicht erreicht haben oder keine Aussicht darauf haben und dann eine Bedeutung dadurch zu erlangen suchen, indem sie einen Terroranschlag verüben. Zumindest eine gewisse Berühmtheit, weil, wie wir wissen, jeder spricht heute und in den letzten Tagen und wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen von diesem jungen Mann, der ein Massaker angerichtet hat.
Ja, aber dennoch bleibt die Frage, ist er jetzt ein Einzeltäter oder ist er möglicherweise Teil eines Netzwerks? Und überhaupt, man hatte schon den Eindruck gehabt, der Islamische Staat sei komplett besiegt. Ja. Die Ideologie lebt natürlich weiter bei verschiedensten Schläfergruppen, egal ob in Amerika, aber auch in Europa. Ist das jetzt ein Comeback des Islamischen Staats oder was ist das?
Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist eine Konjunktur des islamistischen Terrorismus, die, wo wir mittendrin sind. Das Ganze hat massiv Schub genommen mit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel im Jahr 2023. Und seitdem ist diese islamistische Szene dynamisiert, mobilisiert sogar. Und was noch dazu kommt, ist der IS-Ableger IS Khorasan-Provinz aus dem Grenzgebiet von Afghanistan, der in den letzten 3 Jahren zu einer festen Größe aufgestiegen ist in dem Spektrum. Also der IS hat sich neu aufgestellt, würde ich sagen. Der IS hat sich rekonfiguriert, neu strukturiert. Er wirkt über Ableger, regionale Ableger, vor allem auch im subsaharischen Afrika. Sehen wir, dass der IS sich sehr stark positioniert hat. Und in Europa, in den USA, wirkt der IS durch radikalisierte Einzeltäter oder Kleinzellen, die sich inspirieren lassen, die teilweise auch angeleitet werden von IS-Leuten. Das ist in Einzelfällen passiert, etwa bei dem vereitelten Terroranschlagsszenario rund um Silvester im Vorjahr. Da war eine tadschikische Zelle am Werken, die auch angeleitet wurde von diesem IS-Khorasan-Provinz-Ableger.
Das ist vielleicht ein interessanter Zusammenhang, denn der Attentäter von New Orleans, der wie gesagt von der Polizei erschossen wurde, nachdem er sich mit Beamten ein Feuergefecht geliefert hat, 2 Beamte sind übrigens schwer verletzt worden. Er war auch Soldat in Afghanistan. War diese Organisation auch damals schon in Afghanistan tätig, beziehungsweise kann er in dieser Zeit Kontakt zu diesen Leuten gehabt haben?
Das ist prinzipiell möglich, würde ich aber nicht sehen. Es ist eher so, dass der IS in Afghanistan sehr zurückgedrängt gewesen ist und quasi gegen die NATO-Koalitionstruppen kämpfen musste, aber auch gegen die Taliban. Hier gibt es eine islamistische Konkurrenz und die Taliban haben, wie wir ja wissen, das Vorsehen gehabt hier gegenüber dem IS. Aber der IS hat sich im Windschatten der Taliban weiterentwickelt. Mittlerweile hat dieser IS-Ableger aus Afghanistan an die 10.000 Kämpfer, die er um sich schart. Also das ist auch eine schlagkräftige Gruppe geworden. Aber wir sehen vor allem das Wirken des IS-Khorasan-Provinz auch in der Propaganda gegen den Westen gerichtet, im Westen Anschläge zu verüben und eine Vielzahl an Anschlägen, wahrscheinlich sogar die Mehrzahl mittlerweile, ist dem IS-Khorasan-Provinz-Ableger gewidmet. Also es ist eine Bewegung gerade im Gange. Ich kann mir vorstellen, dass aus diesem Ableger vielleicht sogar eine neue islamistische Organisation erwachsen wird, so wie der IS aus Al-Qaida damals.
Damals hat der IS, also noch wirklich stark war, und al-Baghdadi in Irak bzw. in Syrien die Allmacht gehabt hat und ein Kalifat ausgerufen hat, da wurden die Schläfer, die Terroristen, die weltweit versteckt waren, mit Geld versorgt, mit Waffen versorgt, und aufgrund verschiedenster Codes wurden sie dann zum Zuschlagen aufgerufen. Das waren die Bataclan-Attentäter von Paris. Das war auch der Attentäter von Nizza mit 77 Toten, aber auch der, der am Breitscheidplatz in Berlin mit einem Auto in den Weihnachtsmarkt gerast ist. Gilt so etwas heute auch schon?
Es ist denkbar, aber die Funktionsweise hat sich ein wenig geändert. Also wie ich bereits vorhin gesagt habe, etwa der IS-Ableger Khorasan-Provinz versteht sich darin, kleinere Zellen zu führen, sie zu mobilisieren, auch was man als Schläferzelle nennt, hier weiter zu administrieren. Aber die Propaganda der Tat ist das, was sie eigentlich anstreben. Und es reicht in den meisten Fällen aus, wenn ein Attentäter selbst radikalisiert, mit einem Messer, einer Hieb- und Stichwaffe auf Personen einsticht. Wir sehen aber jetzt gerade wieder, und ich denke, dieser Terroranschlag von Magdeburg hat wieder dem islamistischen Spektrum vor Augen geführt, welche verheerende Auswirkung das haben kann und dass es nach wie vor Sicherheitsmängel gibt, die das ermöglichen, weil das muss man ganz klar sagen. Also sowohl in Magdeburg als auch in New Orleans waren gravierende Sicherheitsmängel daran schuld, dass das passieren konnte. In Magdeburg hat man verabsäumt, diese Rettungsspur entsprechend abzusichern durch mobile Einsatzfahrzeuge oder mobile Poller oder zumindest aber Schleusen und Einfahrtsperren. Und in New Orleans wissen wir mittlerweile, dass vor der bevorstehenden Super Bowl im Februar die Poller komplett erneuert hätten werden sollen. Die Behörden haben sogar den Fehler gemacht, diese Arbeit hier auch öffentlich zu bewerben. Das heißt, es konnte jede Person, die ein Interesse hätte, sowas zu tun, wissen, dass die Poller dort nicht funktionieren. Und man hat provisorisch solche schräg gelagerten Einfahrtsperren installiert, hat aber offenbar übersehen, dass der Attentäter dann über den Fußgängerweg, über den Gehsteig fahrend, sehr schnell Zugang erhalten hat. Also all das ist aus meiner Sicht der eigentliche Skandal in diesem Fall, dass man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, und es gab sogar Warnungen vom FBI an lokale US-Behörden, dass dieses Magdeburger Beispiel wieder Schule machen könnte und Nachahmungstäter auf den Plan gerufen werden.
Ja, das ist möglich. Möglicherweise wird es auch in Europa wieder neue Anschläge geben, genau mit dem gleichen Muster. Und was noch interessant ist, der New Orleans-Terrorist, der 15 Menschen mit dem Auto getötet hat, und jener Trump-Bomber, der in Las Vegas vor einem Trump-Hotel einen Tesla-Truck gesprengt hat, die kannten einander möglicherweise. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung habe ich mit Terrorexperten Nikolaus Stockhammer darüber gesprochen, was für einen Background dieser Attentäter von New Orleans hatte. Er ist 42, ein Ex-Soldat, der dann zum Islam konvertiert ist und jetzt zum Killer geworden ist, bevor er von der US-Polizei erschossen wurde. Aber noch ein Detail ist interessant in dem Zusammenhang. Es gab nicht nur diesen Anschlag von New Orleans, es gab auch einen Vorfall in Las Vegas. Und zwar vor dem Hotel von Donald Trump, da steht riesig Trump draus, hat ein 37-jähriger US-Soldat einen Tesla-Truck, das ist dieses futuristische Cybertruck, abgestellt. Auf der Ladefläche waren Sprengkörper, war Benzin, und der hat sich dann mit diesem Cybertruck vor dem Hotel in die Luft gesprengt. Auch das war Terror. Das Interessante ist aber, sowohl der Pickup-Truck von New Orleans als auch der Cybertruck von Las Vegas, ein und dieselbe Autovermietungsfirma, haben diese Autos abgegeben. Gibt es noch einen weiteren Zusammenhang, Herr Stockhammer?
Also da laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, vor allem was den Las Vegas-Fall betrifft. Diese Punkte, die Sie angesprochen haben, eben dieselbe Autovermietung, ist eine interessante Koinzidenz. Auch, dass beide Attentäter offenbar zur selben Zeit am selben Ort gedient haben könnten, ist relevant. Was aus meiner Sicht wesentlich ist in dem Las Vegas-Fall, ist die symbolische Dimension. Ja? Also vor dem Trump-Hotel ein Elon Musk-Fahrzeug. Ja? Diese beiden streitbaren Figuren gelten ja als die Epigonen des neuen politischen Kurses der USA, auch sozusagen in der Frage, wie mit dem Islam umgegangen wird oder auch mit Immigration in die USA. Also das sehe ich auf jeden Fall als einen Faktor, dass hier vielleicht eine solche Motivation dahinter sein könnte. Ob diese zwei Fälle zusammenhängen, wird man sehen. Es gibt derzeit leichte Indizien, aber man muss hier einfach auch warten, was dann noch kommen wird, weil gerade beim Las Vegas-Fall gibt es noch sehr viele Fragezeichen. Ein Fragezeichen beim New Orleans-Fall, das wir noch nicht erwähnt haben, ist beispielsweise potenzielle Mittäter. Es gibt Hinweise darauf, dass es zumindest zwei, vielleicht drei Personen geben könnte, die im Vorfeld dieser Tat oder gleichzeitig Sprengstoff irgendwo positioniert haben im Umfeld des Tatorts. Und da erwägen die US-Behörden, dass hier ein Zusammenhang bestehen könnte mit dem Vorfall in der Bourbon Street. Also das, denke ich, ist relativ wahrscheinlich. Was den Zusammenhang zu Las Vegas betrifft, da würde ich noch abwarten. Hier gibt es zu viele Fragezeichen noch.
Ja, auf der einen Seite haben wir den zum Islam konvertierten Attentäter, ja. Auf der anderen Seite ein 37-jähriger Ex-Soldat, der überhaupt nichts mit dem Islam, zumindest nach jetzigem Wissensstand, zu tun hat. Ein waschechter Amerikaner. Ja,
das könnte, wie gesagt, eben ein klassisches politisches Motiv sein, dass er sozusagen auch mit der Politik von Trump, die zu erwarten steht, nicht einverstanden ist. Das Land ist ja sehr gespalten, wie wir vor allem im letzten Jahr gesehen haben im Wahlkampf. Also das würde mich nicht wundern. Auch das versuchte Attentat auf Donald Trump zeigt einfach, dass hier die Polarisierung sehr weit fortgeschritten ist.
Ja, interessant ist natürlich im Fall von Al-Jaba, dem Attentäter von New Orleans. Er hat in Afghanistan gedient, und zwar von Februar 2009 bis Jänner 2010 und bis 2020 war er eben Reservist. Das heißt, die Leute haben Training gehabt im Umgang mit Waffen, im natürlich. Umgang mit Sprengstoff. Und trotzdem bleibt am Ende des Tages immer die Frage nach der Motivation. Warum bringe ich Menschen um? Ja? Was haben Sie als Forscher in diesem Bereich? Was ist immer die Hauptmotivation dieser Menschen?
Das ist sehr unterschiedlich. Ja, hier muss man auch sagen, nach Phänomenbereich zu unterscheiden. Prinzipiell bei ideologisch motivierten terroristischen Anschlägen, und das kann sowohl politisch als auch religiös motiviert sein, ist es immer wieder auch dieses große Rache-Narrativ. Ja. Es geht darum, diesen Personen sich zu rächen. Es geht darum, auch Bedeutung zu erlangen, ihre eigene vielleicht mindere Existenz zu rechtfertigen, in ein besseres Licht zu stellen. Wie gesagt, oft sind es Kombinationen und meistens spielt eben so ein auslösendes Ereignis, so eine Kränkung eine Rolle, dass jemand sagt, ich fühle mich benachteiligt, zurückgedrängt, marginalisiert, und ein Terroranschlag wird als eine Art Erlösungstat von vielen Terroristen gesehen. Also unterschiedlich. Und man sieht interessanterweise in den Manifesten von Terroristen oft einen Einblick. Zuerst gibt es so dieses ideologische, propagandistische Geschwafel und dann kommt immer auch so ein kleiner Einschub, warum sie das persönlich machen. Zum Beispiel der Anders Behring Breivik hat sich in seinem riesigen, langen Manifest der Norweger Attentäter
77 junge Menschen.
Genau, von Utøya und Oslo. Der hat zum Beispiel geschrieben, er muss jetzt zur Tat schreiten, weil es geht sozusagen um die Rettung der Welt und er sieht sich als der weiße Ritter und das zeigt auch ein wenig diese Verblendung und diese psychische Komponente und das ist ein wesentlicher Punkt. In den letzten Jahren hat sich bei den meisten Fällen zu dieser ideologischen, sei es eben religiös oder politischen Motivation, auch eine Psychopathologie dazu gesellt. Also die Leute haben psychische Erkrankungen und das in Kombination mit dieser ideologischen Verblendung ist ein ganz gravierender Faktor. Das heißt, es wird immer wieder versucht, diese psychischen Defizite zu überwinden. Und es gibt gerade bei jungen Dschihadisten immer wieder den Aspekt, sie wollen ihre eigene Existenz überspielen und wieder gut machen, teilweise ihre Sünden, die sie begangen haben, nach dieser sehr strengen religiösen Auslegung. Also es gab zum Beispiel die Attentäter von Belgien 2016, die haben auch diejenigen, die befragt wurden, gesagt, bei all dem, was ich vorher getan habe, war es eigentlich notwendig, mich sozusagen weiß zu waschen. Also sowohl bei den rechtsextremistischen Attentätern als auch bei den Islamisten sieht man immer wieder das Motiv dieser weißen Weste, sich zu reinigen von dem, was man vorher verbrochen hat. Also auch eine Art Kompensation. Es geht um einen Ausgleich.
Ja, aber es gibt noch das andere Phänomen, das bisher noch kein Terrorexperte am Zettel gehabt hat. Das war das Attentat von Magdeburg.
Ja,
ein Psychiater, der vorgibt, die AfD zu lieben, den Islam zu hassen, rast mit einem Auto in einen christlichen Weihnachtsmarkt. Theoretisch hätte er ja in eine Moschee fahren.
Ja, richtig.
Also, was war da?
Der Fall hat natürlich Rätsel aufgegeben. Und auch hier gibt es noch Ungereimtheiten. Und ich denke, man wird hier das eine oder andere noch in Erfahrung bringen. Zumal ja der auch geständig war, der Attentäter, und auch offensichtlich Einblick in seine Motivation gegeben hat. Es gibt einige Leute, die hier eher den Verdacht haben, dass es so eine Art Täuschung nach dem islamischen Ritus, diese Takir, die vor allem in der schiitischen Tradition dominierend ist, dass es so ein Fall gewesen sein kann, das glaube ich aber eher nicht. Ich denke, es ist genau das, was ich angesprochen habe, eine Psychopathologie. Der Mann dürfte psychische Probleme haben und hat dann sozusagen seine Wut kanalisiert in so einem Terrorakt. Was die Ideologie betrifft, da gibt es auch eine Theorie, die ich habe, das ist die sogenannte Salatbar-Theorie. Es gibt den Salatbar-Extremismus, wo sich Terroristen immer von aus eigenen Gefäßen hier ihre Ideologiefragmente zusammensetzen und eine eigene Ideologie konstruieren. Das heißt, es ist durchaus möglich, man hat früher gesprochen von einer Querfront, es kann jemand sein, ein Rechtsextremist und ein Islamist zugleich. All das ist denkbar und bei diesem Fall schaut sehr danach aus, dass dieser Mann eben kombiniert hat, Islamhass, vielleicht ein paar rechtsextremistische Ideologiefragmente und vor allem Verschwörungstheorien. Also diese Verschwörungsnarrative sind der Schlüssel zu diesem Fall aus meiner Sicht.
Ja, aber wir hatten auch in Österreich einen Amokfahrer, einen Terrorfahrer, wenn man so bezeichnen. In Graz ist das gewesen, es war 2015, es war ein Bosnier aus Bihać, Arlen D. Und der ist in Graz durch die Innenstadt beim Grieskäfer beigerast, drei Todesopfer, 36 Verletzte. Die Verletzten leiden bis heute. Unter dem, der Attentäter hat sich später, nachdem er zu lebenslang verurteilt wurde, in der Zelle umgebracht. Was war da?
Das habe ich auch in meinem Buch Trügerische Ruhe eigentlich aufgenommen, diesen Fall, weil für mich ist das eindeutig aufgrund des Wissensstands, den wir heute haben, als ein islamistischer Terrorakt zu qualifizieren. Es gab im Vorfeld einfach Indizien, die darauf hindeuten. Er hat sich zu Hause offenbar radikalisiert, hat IS-Propaganda konsumiert, hat Schafe geschächtet, hat seine Frau gezwungen, zu Hause voll verschleiert zu gehen und außer Haus zu gehen mit voll verschleiert. Also all diese Dinge in Zusammenschau, das ist jetzt vielleicht noch nicht Grund genug, aber in der Kombination dessen, was man weiß, und es gab auch Zeugen, die Allahu Akbar-Rufe gehört haben aus dem fahrenden Auto, ist davon auszugehen, dass es ein islamistischer Terrorakt war.
Herr Stockholmer, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Haben wir jetzt mit einer Welle von neuen Attentaten zu rechnen oder waren das wirklich nur, wie Sie es genannt haben, psychopathologische Einzeltäter oder war da wirklich mehr dahinter?
Ich denke, es ist mehr dahinter und vor allem im Phänomenbereich des islamistischen Terrorismus werden wir bedauerlicherweise in diesem neuen Jahr 2025 wieder mehr sehen. Es gibt einfach viel mehr Traffic, wie wir sagen, viel mehr Verkehr, das Grundrauschen ist erhöht, die Radikalisierung hat zugenommen, auch die Gefährderzahlen sind mehr geworden. Also wir wissen zum Beispiel in Österreich, dass die Zahl von ursprünglich 50 bis 70 mittlerweile auf 130 in etwa angestiegen sein dürfte. Und dann gibt es sozusagen noch die erweiterten Kreise. Also generell ist die Lage hier verschärft, das hat sich zugespitzt, die Bedrohung ist größer geworden. Es gibt verschiedene Antreiber, die habe ich auch genannt. Der wesentliche ist eben die Lage im Nahen Mittleren Osten und auch die Entwicklung von islamistischen Terrororganisationen. Österreich hat natürlich durch seine Lage, durch seine eigene islamistische Szene hier auch grundsätzlich ein Thema. In Europa sehe ich nach wie vor die Problematik bei immer jünger werdenden TikTok-Dschihadisten, wie wir sie nennen, also das heißt 13- bis 18-Jährigen, die sich online beginnend mit Influencer-Preacher-Videos radikalisieren und sukzessive zu extremistischen Taten hinwenden. Das wird uns weiterhin begleiten. Uns werden aber auch diese kleinen Terrorzellen begleiten.
Wie erkenne ich diese terroristischen Monster? Gibt es da markante Dinge, auf die man achten sollte im familiären Umkreis?
Ja. Ja, also prinzipiell, also das ist so wie bei einem Mordfall. Ja? Wenn man von Haus zu Haus geht, die Nachbarschaft eines verurteilten Mörders fragt, werden 90% der Bekannten sagen, er war unauffällig oder normal. Und das ist im meisten Fall auch so. Auch bei diesen Terroristen ist es in der Regel so, dass sie sich möglichst unauffällig verhalten wollen. Aber es gibt natürlich für Personen, die in einem näheren Umkreis sind, immer wieder Hinweise darauf, auf diese Radikalisierung. Meistens kapseln sich solche Personen ab, leben verstärkt in diesen virtuellen Welten, konsumieren viele Internetvideos mit entsprechenden extremistischen Inhalten, ändern ihre Lebensgewohnheiten, zum Beispiel bei Islamisten. Das heißt, man sieht, dass die dann aufhören, einer Frau die Hand zu geben. Man sieht, dass sie, also es gibt so einzelne Hinweise, dass sie sich vielleicht einen szenetypischen Bart wachsen lassen, dass sie sich so kleiden, dass sie eine radikale Moschee besuchen, dass sie sich in gewissen Kreisen nur mehr bewegen. Also viele, viele kleine Mosaiksteine, die jeder für sich vielleicht jetzt noch nicht sinnstiftend sein müssen, aber in der Zusammenschau ein klares Bild ergeben.
Haben Sie eigentlich Angst, dass in Österreich was passieren könnte?
Angst ist natürlich keine sicherheitspolitische Kategorie, sage ich immer, aber ich würde schon ganz klar sagen, dass Österreich im Visier des Terrorismus steht, nach wie vor, und dass sich die Lage nicht verbessert hat. Immerhin haben wir die Terrorwarnstufe 4 von 5, das ist sehr hoch. Das bedeutet natürlich erhöht und abstrakt, heißt aber, dass sich das auch sehr schnell konkretisieren kann. Und das, was wir jetzt zuletzt im August gesehen haben, rund um das Taylor Swift-Konzert, ist symptomatisch für eine Entwicklung, die wir auch in Österreich sehen. Daher ist meine Befürchtung die, dass wir auch in Zukunft zumindest vereitelte Terroranschlagsszenarien sehen werden und hoffentlich keine durchgeführten, aber es wird bleiben.
Ja, Sie sehen also und Sie hören, es gibt diese Gefahr. Danke vielmals
sehr gerne
für dieses Gespräch, Herr Stockholmer. Und wir hoffen, dass die Arbeit der Polizei in Österreich so erfolgreich in Zukunft sein wird, wie es bisher gewesen ist.